Wir wollen fortfahren mit unserer Reihe durch das Evangelium nach Lukas. So schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium. Wir sind angelangt in Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10, wir lesen miteinander die Verse 17 bis 20. Lukas Kapitel 10, ab Vers 17. Und hier heißt es in Gottes hochheiligem Wort: Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Amen.
Amen.
Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Herr Jesus, du hoher und erhabener König der Herrlichkeit, dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, und so ist dir alles untertan. Und jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass du der Herr zu nennen seist. Und so beugen auch wir uns jetzt wieder vor deinem Wort. Herr, wir wollen hören, was du zu sagen hast. Wir wollen dein heiliges Wort ernst nehmen. Schenke uns große Freude, denn du hast Worte des Lebens für uns. Herr, sprich zu uns, deine Mägde und Knechte wollen hören. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Lass mich heute mit einer Frage, mit einer persönlichen Frage beginnen. Sag, was bereitet dir eigentlich Freude? Was bereitet dir Freude? Was ist etwas in deinem Leben, worüber du dich richtig freuen kannst? Wenn du daran denkst, dass es dich wirklich fröhlich macht. Also was macht dich glücklich? Was gibt dir wahre, echte Freude? Was würden vielleicht andere sagen, die dich sehr gut kennen? Was würden sie über dich sagen, was dir große Freude bereitet? Wo du anfängst plötzlich zu strahlen vor Freude? Das ist eine wichtige Frage, über die du nachdenken musst. Nun, Christus lehrt dich heute, worüber man sich wirklich freuen sollte. Und wenn du das zu Herzen nimmst, wenn du das ernst nimmst und wirklich glaubst, dann hast du hier etwas, hier wird dir etwas geboten, wo du wahre, ewige, anhaltende, starke Freude haben kannst. Also lasst uns dieses Wort mit ganzer Aufmerksamkeit studieren. Erinnere dich, wir hörten, dass Christus 70 Prediger aussandte in verschiedene Ortschaften, und sie gingen und verkündigten überall das Reich Gottes und taten, was der Herr ihnen befahl. Und nach ihrer Missionsreise nun kommen sie wieder zurück zu dem Herrn Jesus. Und wie geht es ihnen? Wie trifft man sie an? Wie geht es ihnen? Ich meine, Christus hatte schließlich gesagt, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe, ohne Geld und ohne Ausrüstung. Und dann müsst ihr noch damit rechnen, dass ganze Ortschaften euch ablehnen werden. Also, wie ging es ihnen jetzt dabei? So stell dir vor, du siehst sie, wie sie am Horizont wieder zurückkommen. Und von Weitem siehst du was? Du siehst schon ihr Lächeln. Die sind fröhlich. Sie sind ganz aufgeregt. Sie sind hoch erfreut. Sie sind begeistert. Anscheinend haben sie große Freude. Warum? Vers 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Also, die Jünger gingen hinaus, um zu predigen. Sie sollten die Menschen heilen, und tatsächlich, die Jünger konnten die Menschen heilen. Und was besonders auffällig für sie war, ist, dass sie sogar Besessene befreien konnten von ihrer Besessenheit von den Dämonen. Das Erste, was sie voller Freude dem Herrn Jesus sagen, ist: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Die Jünger sind außer sich vor Freude. Sie kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Sie konnten in dem Namen Jesu Dämonen austreiben. Dämonen waren ihnen untertan. Das heißt, sie gehorchten ihm. Auf dem Befehl hin auszufahren, verließen sie tatsächlich den Menschen. Sie erlebten Erfolg auf ganzer Linie. Kannst du dir das vorstellen, warum sie das gefreut hat? Nun, eigentlich wissen wir, dass die Menschen, die Dämonen, hilflos ausgeliefert sind. Diese unsichtbaren Geistmächte kann keiner bezwingen. In Lukas 4, da haben wir gelesen, dass Jesus einen Dämon in einer Synagoge austreibt. Und wie reagierten die Leute darauf, dass Jesus so einen Dämon austreibt? Sie sagten: Was ist das für einer, dass er auch Vollmacht hat, bösen Geistern zu gebieten? Ihm war klar, ein Mensch kann sowas nicht tun. Ein Mensch hat eigentlich diese Macht nicht dazu. Und dann im Kapitel 8, erinnere dich, hörten wir von diesem besessenen Gerasener. Was hatten die Menschen nicht alles probiert? Sie haben ihn gefesselt, sie haben ihn eingesperrt, sie haben ihn bewacht und es half alles nichts. Man hatte nicht die Macht, ihn zu binden oder ihn irgendwie zu überwältigen. Er war besessen von einer ganzen Legion von Dämonen. Erinnere dich, wie sie entsetzt waren, als sie ihn plötzlich geheilt gesehen haben, wie er zu Füßen Jesu saß, vernünftig. Sie verstanden das nicht. Das kann kein Mensch, so etwas. Oder denk an den besessenen Sohn in Lukas 9, der seit von Kindheit an von dem Dämon geplagt wurde und sein Vater konnte nichts dagegen tun. Da war niemand, der helfen konnte. Diese Plagegeister, diese gefallenen Engel, unreine, böse Mächte, Dämonen, sie sind stärker als wir Menschen. Mit der Stärke der Engel haben wir uns tatsächlich heute Morgen auch beschäftigt. Wie will man sich zur Wehr setzen gegen einen unsichtbaren geistlichen Feind? Du bist dem hilflos ausgeliefert. Und sie verbreiten Angst und Schrecken in der Gesellschaft. Und Menschen litten schwer unter ihren Angriffen. Überaus mächtige, gewaltige, unbezwingbare, unsichtbare Mächte. Und jetzt plötzlich erleben sie, dass diese Dämonen sich ihnen unterwerfen, untertan sind. Und zwar an den Namen des Herrn Jesus. Selbstverständlich sind sie voller Freude darüber. Ich meine, das ist ein größerer Sieg eigentlich als der Sieg von David gegen Goliath. Dieser Riese aus Gath mit seiner schweren Rüstung, schon sein Schuppenpanzer war schwerer als David selbst und hatte ein massives Bronzeschwert und ein Speer so groß wie ein Baum. Und er verhöhnte die Schlachtreihen Israels und verspottete sie alle. Und dann erfahren wir, die Israeliten, sie waren sehr niedergeschlagen und sie fürchteten sich sehr, weil es war ein übermächtiger Feind. Was will man denn dagegen tun? Keine Chance. Und dann plötzlich steht David auf und er sprach: Du kommst mit Schwert, Lanze und Kurzschwert, ich aber, ich komme zu dir in dem Namen des Herrn der Herrscharen. Und im Namen des Herrn besiegt David diesen übermächtigen Feind und natürlich ist die Freude groß im ganzen Volk. Aber dieser Goliath, obwohl er ein Riese war, war doch nichts anderes als Fleisch und Blut. Ein Sterblicher. In Israel aber gab es unsichtbare Feinde, mächtiger und fürchterlicher und böser als Goliath. Und auch sie verhüllten Israel Tag und Nacht und keiner konnte etwas gegen sie tun. Sie waren alle voller Angst und konnten nur hilflos zuschauen, was da passiert. Wie zum Beispiel ein Kind auf den Boden geworfen wird, gequält wird und du kannst nichts tun. Plötzlich stehen da diese Männer. Sie treten auf nicht in ihrem eigenen Namen, sondern im Namen des Herrn Jesus. Und sie besiegen diese Geister, diese übermächtigen Feinde. Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Natürlich ist die Freude groß, als die 70 Männer das erlebten, dass diese mächtigen Feinde besiegt wurden in dem Namen des Herrn Jesus. Kein Wunder, dass sie sich freuten, dass plötzlich Menschen von diesen Plagegeistern befreit wurden. Und wie David verstanden sie auch, dass das nicht ihre eigene Macht war. David kam im Namen des Herrn der Heerscharen. Und sie sagen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Sie treiben nicht Dämonen in ihren eigenen Namen aus. Sie sind nicht dazu fähig. Sie haben verstanden, es ist der Herr. Und Christus sieht ihre Freude. Und nun, was tut er? Er erklärt ihnen nun, woher dieser Sieg stammt. Also warum die Dämonen plötzlich weichen und untertan sind in seinem Namen. Er erklärt es ihnen. Vers 18. Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. So Christus erklärt, warum die Dämonen untertan sind, unter seinem Namen. Warum? Weil er den Anführer der Dämonen, den Satan, besiegt hat. Er ist gestürzt. Christus sagt, er sah den Satan aus dem Himmel fallen. Er wurde hinausgestoßen, er wurde gestürzt. Satan, der Anführer all der Engel, die rebelliert haben gegen Gott. Er wurde aus dem Himmel verbannt, er verlor seine himmlische Stellung, er wurde gestürzt wie ein Blitz. Das heißt, da gab es nicht lange Diskussionen mit dem Satan. Das war keine schrittweise Entlassung, sondern schnell und plötzlich, gewaltig und heftig, wie ein Blitzeinschlag. Mit Macht war sein Sturz hinab. Christus sagt uns hier nicht, wann dieser Fall Satans geschah. Die Ausleger spekulieren jetzt darüber. Aber ich denke, der Punkt ist hier gar nicht so sehr, wann geschah das, sondern mehr die Tatsache, dass es geschah. Also Christus erklärt hier den Grund für die Autorität über die Dämonen. Der Anführer von den Dämonen wurde gestürzt. Der Satan hat seine Machtstellung verloren. Das erinnert uns an die Beschreibung aus Offenbarung Kapitel 12, wo es heißt ab Vers 7, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinausgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Wie ein Blitz wurde er aus dem Himmel geworfen. Warum? Weil die Macht des Jesus Christus gekommen ist. Weil der Herr Jesus Christus auftritt als der Herrscher, so wurde der Satan, der Feind, besiegt, ihm wurde die Macht und Autorität genommen, er wurde auf die Welt geschmissen, auf diese Erde, und wehe der Erde. Christus hat also die Macht über den Satan. Und er verleiht seine Macht, wem er will. Diese Macht über den Satan, diese Macht über die gefallenen Engel, die hat er seinen Jüngern verliehen. Vers 19. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Nun, natürlich meint Christus hier nicht die Tiere wie Schlange und Skorpion, auf die wir treten können oder sollen. Es ist ein Vergleich. Der Satan trat im Garten Eden als Schlange auf. Und in der Offenbarung 20 wird der Teufel die alte Schlange genannt. Und Dämonen werden auch in Offenbarung Kapitel 9 mit Skorpionen verglichen. Schlangen und Skorpion. Skorpione haben etwas gemeinsam. Sie kriechen auf dem Boden. Sie stechen und sind giftig. Sie haben häufig tödliches Gift in ihren Stacheln oder Giftzähnen. Ein sehr passendes Bild für diese gefallenen Engel, für diese Dämonen. Denn sie wurden auf die Erde geschleudert. Sie müssen sozusagen auf der Erde kriechen. Sie haben die himmlische Herrlichkeit verloren. Sie waren einst so erhaben und nun sind sie im Staub erniedrigt. Und sie tun nichts anderes, als heimtückisch die Menschen zu schaden, ihr Gift zu verbreiten und Menschen in den ewigen Tod zu reißen. Das ist, was sie tun. Christus ist nun erschienen und er hat die Macht über Schlangen und Skorpione. Er hat die Kraft, sie zu zertreten. Christus ist der große Schlangentöter. Er zertritt den Schädel der alten Schlange. Sprach Gott nicht schon in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 zu Eva? Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem, zu Satan sprach er das. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier schon, gleich am Anfang, im Garten Eden, die Verheißung, dass der kommen wird, der Schlange den Kopf zertritt. Dazu ist Christus erschienen. So heißt es in 1. Johannes 3, Vers 8, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Und wir erfahren hier, dass Christus seine Macht, seine Autorität hier an seine Jünger weitergibt, damit auch sie über die Dämonen fehlen und Dämonen austreiben. Unser Kampf ist gegen böse Geister. Es heißt in Epheser Kapitel 6, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Diese Dämonen sind bösartig. Sie stechen, sie schaden, sie verführen mit ihrem Gift, sie verfolgen, sie wollen, dass die Gemeinde Jesu umkommt. Doch die Jünger Jesu brauchen sich niemals davor zu fürchten, vor diesen mächtigen Feinden. Vers 19, siehe, achtet ganz genau darauf, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, souverän über sie zu schreiten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Hast du das gehört? Christus sagt, siehe, achte genau darauf. Ich habe euch diese Macht gegeben. Christus hat diese Macht und er gibt sie, wem er will. Und den Jüngern ist Macht gegeben, auf die Feinde zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Hier heißt es die ganze Kraft. Wir haben ja gar keine Ahnung, wie groß ihre Kraft ist. Aber über die ganze Kraft des Feindes zu schreiten und zu treten und nichts soll den Jüngern Jesu schaden. Nun, das heißt nicht, dass Dämonen die Gemeinde Jesu nicht angreifen könnten. Paulus sagt sogar in 2. Korinther, Kapitel 12, ihm wurde ein Dorn in das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er ihn mit Fäusten schläge, damit er sich nicht überhebt. Das heißt, ja, Dämonen können auch die Christen angreifen. Aber wenn das passiert, dann nicht zu unserem Schaden. Sondern diesem Engel Satans wurde gewehrt von dem Herrn zu Paulus Gewinn. Damit er sich nicht überhebt, sondern demütig bleibt und gezüchtigt wird. Kein Dämon kann uns wirklich schaden. Das heißt, alle Macht des Feindes kann nichts gegen uns ausrichten, gegen die Gemeinde Jesu. Es heißt in Römer Kapitel 8, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, also weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Sie können uns körperlich angreifen, wir mögen sogar sterben unter der Verfolgung des Satans, aber sie können uns nicht in Wahrheit schaden. Sie können uns nicht. Und Christus erzählt uns auch gleich, warum. Wenn die Welt voll Teufel wäre, und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen, der Fürst dieser Welt, wie sau er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Satan ist Gericht, also gerichtet. Er kann uns nicht in Wahrheit was tun. Denn Christus sah ihn wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Die Jünger freuen sich. Sie freuen sich, dass die bösen Geister ihnen untertan sind in den Namen Jesu. Aber wenn wir jetzt all das hören und wenn die Jünger das so sagen, nun dann müssen sie sich natürlich vorsehen, dass dieser Erfolg ihnen natürlich nicht zu Kopf steigt, dass man sich nicht etwas darauf einbildet. Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und plötzlich kann es übergehen, nicht zu in deinem Namen, sondern mehr zu, sie sind uns untertan. Ist das nicht genau die Sünde, die letztendlich auch Satan begangen hat, dass er in seinem Stolz so hoch von sich dachte, dass ihm die Macht vielleicht zu Kopf gestiegen ist und letztendlich sein Fall groß war? Deswegen sagt die Schrift ja auch, soll ein Ältester kein Neubekehrter sein. In 1. Timotheus 3, da heißt es, nicht ein Neubekehrter, damit er sich nicht aufbläht, dem Gericht des Teufels verfalle. Also nicht plötzlich stolz wird wie der Satan und dann demselben Gericht wie dem Satan verfällt. Dass man sich aufbläht und plötzlich freut über Macht oder Stellung, das ist sehr gefährlich. Denn dann wird man gerichtet wie der Satan. Es heißt in Sprüche 16, Vers 18, vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Und so ermahnt Christus nun und sagt in Vers 20, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Was sagt Christus? Die Jünger sollen sich nicht freuen, dass ihnen die Geister untertan sind. Sie sollen sich nicht freuen über diese Macht, dass die Feinde ihnen unterworfen sind. Sie sollen nicht allzu viel Gefallen daran finden. Nicht, dass sie nicht mehr, dass sie überheblich werden oder stolz vielleicht über diese verliehene Macht. Nein, freut euch nicht bloß darüber, dass der Satan aus dem Himmel gestürzt wurde. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Es hat einen Grund, warum Satan verstoßen wurde. Der Verkläger, der Ankläger der Brüder, er wurde verworfen, so dass Menschen nun unter der Herrschaft Christi Vergebung empfangen und aufgenommen werden in den Himmel, von ihren Sünden gerettet werden und eingehen in das ewige Himmelreich. Freut euch nicht so sehr, dass der Satan aus dem Himmel geworfen wurde und die Geister euch untertan sind. Freut euch nicht über die Macht und ihre Erniedrigung. Freut euch vielmehr über die Gnade und eure Erhöhung, dass ihr und eure Namen in den Himmeln aufgenommen sind. Denn nicht die Macht ist das große Wunder, das ihr hier empfangt. Nicht die Macht, sondern die Gnade, dass ihr aufgenommen werdet in das ewige Königreich der Himmel. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Was bedeutet das? Nun freut euch, dass eure Namen im Himmel, das heißt im Buch des Lebens, angeschrieben stehen. Dass ihr Bürger des Himmelreiches seid. Dass ihr aufgenommen seid in den Kreis derer, die ewig leben werden im Reich der Himmel. Weißt du, die Gabe der Macht ist eine Sache. Aber das ewige Leben zu empfangen, ist noch einmal eine ganz andere. Gnade ist viel mehr als die Gabe von Macht. Wir wissen sogar, dass man Dämonen austreiben kann in den Namen Jesu und doch nicht gerettet sein kann. Wir lesen das in Matthäus Kapitel 7. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also was bringt es, diese Machtausübung über Dämonen, sie auszutreiben, wenn du nicht die Gnade des ewigen Lebens hast und Christus dich nicht kennt? Dann bist du wie Satan. Du hast irgendwelche Macht ausgeübt, aber du hast keine Gnade und gehst ewig verloren. Freue dich nicht über die Macht, darüber, dass Dämonen dir untertan sind. Freue dich, dass Gott dir Gnade schenkt und dich erlöst und dich in das ewige Himmelreich aufnimmt. Wir Menschen stehen in der Gefahr, uns zu freuen über falsche Dinge. Dass wir uns erfreuen an Dingen, an denen wir uns gar nicht erfreuen sollten. Vielleicht, wenn wir uns mächtig fühlen oder Erfolg haben oder andere uns unterlegen sind oder was auch immer. Das steckt in unserer bösen Natur. Diese Dinge aber sind null und nichtig, wenn wir keine Gnade haben bei dem Herrn. J.C. Ryle kommentiert unsere Stelle so. Und er sagt, es war zweifellos eine Ehre und ein Privileg, Dämonen austreiben zu dürfen. Die Jünger waren zu Recht dankbar. Aber es war ein weitaus höheres Privileg, bekehrte und begnadigte Männer zu sein und ihre Namen in das Register der geretteten Seelen eingetragen zu wissen. Die Unterscheidung, die hier zwischen Gnade und Gaben getroffen wird, ist eine von tiefer Bedeutung und wird in der heutigen Zeit oft und leider übersehen. Gaben, wie geistige Kraft, ein immenses Gedächtnis, beeindruckende Beredsamkeit, die Fähigkeit zu argumentieren, die Stärke in der Beweisführung, werden von denen, die sie besitzen, oft unangemessen überbewertet und von denen, die sie nicht besitzen, unangemessen bewundert. So sollte es nicht sein. Die Menschen vergessen, dass Gaben ohne Gnade keine Seele retten und das Kennzeichen des Satans selbst sind. Die Gnade aber ist im Gegenteil ein ewiges Erbe. So gering und verachtet ihr Besitzer auch sein mag, die Gnade wird ihn sicher in die Herrlichkeit führen. Wer aber Gaben ohne Gnade besitzt, ist tot in den Sünden, wie großartig seine Gaben auch sein mögen. Wer jedoch Gnade ohne Gaben hat, ist für Gott lebendig, wie ungebildet und unwissend er den Menschen auch erscheinen mag. Verstehst du? Die Gabe, machtvoll aufzutreten und Autorität zu haben, ist an sich nichts, worüber du dich freuen könntest, wenn du doch ewig verloren gehst. Das Eigentliche nur, von wirklicher Bedeutung, das Einzige, was wirklich zählt, ist, dass dein persönlicher Name angeschrieben steht in den Himmel. Dass du eingetragen bist im Register der Auserwählten, dass du geschrieben bist im Buch des Lebens des Lammes vor Grundlegung der Welt an, wie die Offenbarung sagt. Ihr Lieben, das ist die wahre Gemeinde. Die wahre Gemeinde besteht aus den Namen, die eingeschrieben sind im Buch des Lebens. Im Himmel. So heißt es in Hebräer Kapitel 12, zu den wahren Gläubigen. Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Hier, bei Christus, wenn du zu ihm gehörst, wenn du an ihn glaubst, dass er für dich gestorben und auferstanden ist, wenn er dein Herr ist, dein Retter, dann steht dein persönlicher Name unter diesen Erstgeborenen der Gemeinde im Himmel angeschrieben. Verstehst du? Das ewige Leben. Theophilus, an den das Lukas-Evangelium geschrieben wurde, er musste sich fragen, steht mein Name im Himmel geschrieben? In Kapitel 2 vom Lukas-Evangelium haben wir gehört, dass der Kaiser Augustus Listen hatte, wo alle sich eintragen lassen mussten und so weiter und so fort. Die Frage ist, ob du ein Bewohner des Himmels bist. Paulus sagt in Philippa Kapitel 3, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Von woher wir auch den Herrn Jesus als Retter erwarten. Erwartest du den Herrn Jesus Christus aus den Himmeln als dein Retter? Steht dein Name geschrieben in den Himmeln? Wenn Christus dein Retter ist und wenn du stehst im Buch des Lebens des Lammes und du ein Bürger des Himmels bist, dann gibt es für dich keinen größeren Grund zur Freude als diesen. Darüber freut euch, sagt er. Darüber sollst du Freude haben, wahre Freude. Und das griechische Wort, das hier für Freude benutzt wird, ist ein Wort, das anhaltende Freude meint. Also immer weiter, immer wieder anhaltend sollst du darüber Freude haben, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Du sollst dir immer wieder bewusst machen, dass der Herr Jesus dich angenommen hat, dass dein Erlöser dafür bezahlt hat, dass du ein Kind Gottes sein kannst, ein Bürger des Himmels, und du sollst Freude haben. Nicht einfach über die Macht in den Namen Jesu, sondern über die Gnade in den Namen Jesu. Du sollst dich nicht darüber freuen, dass Dämonen dir untertan sind, sondern dass dein Name im Himmel geschrieben steht. Sag, hast du diese Freude? Und genießt du diese Freude? Wir Menschen schauen häufig an so vielen falschen Orten nach Freude, nach etwas, was uns fröhlich macht. Hier lehrt uns unser Herr und Meister Jesus Christus, was unsere wahre, beständige und anhaltende ewige Quelle der Freude ist. Das ewige Leben im Himmel bei dem Herrn Jesus Christus zu haben. Spurgeon hat einmal gesagt, kleiner Glaube bringt deine Seele in den Himmel. Also wenn du glaubst, wirst du in das Himmelreich eingehen dürfen. Kleiner Glaube bringt deine Seele in den Himmel. Großer Glaube bringt den Himmel zu deiner Seele. Dass du jetzt schon so erfüllt bist von dieser Freude, als ob der Himmel bei dir ist. Du bist so erfüllt von dieser Freude, so dankbar für diese Wahrheit, dass dein Name angeschrieben steht in den Himmel, dass du fröhlich bist darüber. Dazu musst du wirklich nachdenken über diese Wahrheit. Du musst darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Es ist nicht der Erfolg im Leben oder die Macht oder die Stellung, selbst über Feinde, sondern das, dass du zu Christus gehörst, eingehst in sein ewiges Königreich. Dr. Martin Lloyd-Jones war ein sehr bekannter und sehr gesegneter Prediger in London. Der ist 1981 verstorben. Und er predigte zu zehntausenden Menschen und viele kamen zum Glauben. Und er hat viel gearbeitet und viel bewegt für die bibeltreue Lehre. Er hat gekämpft gegen die liberale Theologie. Ein Mann Gottes, ein Vorbild für viele. Und Ian Murray, der auch ein gesegneter Prediger war, der immer noch lebt tatsächlich, der hat dem Martin Lloyd-Jones assistiert. Und der besuchte dann den schon sehr alten Krieger, Martin Lloyd-Jones, den Krieger für den Herrn, kurz vor seinem Tod. Und Martin Lloyd-Jones war in einer so schlechten Verfassung, dass er gerade mal 1-2 Stunden am Tag noch sich aufsetzen konnte. Einfach, er hatte keine Kraft mehr. So, und Ian Murray besuchte ihn und stellte Martin Lloyd-Jones dann diese Frage. Sag, wie kommst du zurecht? Jetzt, wo dein Dienst so eingeschränkt ist. So eingeschränkt. Und Dr. Martin Lloyd-Jones antwortete, freut euch nicht, dass die Dämonen euch untertan sind, sondern freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Und dann fügte er hinzu, ich bin vollkommen zufrieden. Verstehst du? Verstehst du das? Man könnte jetzt meinen, jetzt, wo er nichts mehr tun kann, er kann nicht mehr predigen, er kann nicht mehr wirken, dieser mächtige Krieger für den Herrn, er kann sich kaum aufrichten. Jetzt müsste er doch unzufrieden sein und keine Freude mehr haben, weil die Umstände so schlecht sind. Aber nein, das ist es, worüber er sich freut. Das ist seine wahre Lebensfreude. Er darf zu den Erlösten gehören, zu den Bürgern des Himmels. Was für eine Gnade, was für eine niemals versiegende Quelle der Freude. Verstehst du diese Freude? Kennst du diese Freude? Eine Freude, die nichts zu tun hat mit Erfolg oder mit deinen Umständen oder mit deiner Überlegenheit. Nicht einmal eine Freude über die Macht und über den Sieg, über deine schlimmsten Feinde, über den Satan. Nein, diese Freude, dass du darum zum Herrn Jesus Christus gehören darfst. Zum Lamm Gottes, dass dein Name angeschrieben steht in den Himmeln, vor Grundlegung der Welt an. Darüber sollst du dich freuen. Darum denke viel über diese Worte nach, sinne darüber nach, Tag und Nacht. Ergreife sie doch im Glauben und freue dich darüber. Ruf es dir häufig ins Gedächtnis und freue dich, dass dein Name angeschrieben steht in den Himmeln. In den Himmeln. Sei fröhlich darüber, Tag für Tag. Dass du das glauben darfst und dass das eine Wahrheit ist, wenn du doch nur an den Herrn Jesus Christus glaubst als deinen Retter. Lasst mich am Ende euch einen Auszug aus einer Predigt von Spurgeon vorlesen, die er über diesen Text gehalten hat. Besser kann ich es nicht auf den Punkt bringen, deswegen lese ich es euch vor, wie er es anwendet auf eine jegliche Lebenssituation, in der du dich gerade befinden magst. Spurgeon sagt, was ist, wenn du reich bist? Nun freue dich nicht darüber, denn der Reichtum nimmt Flügel und fliegt davon, sondern freue dich, weil dein Name im Himmel geschrieben steht. Wenn du ein gelehrter Mann bist, so danke Gott für dein Wissen und benutze es zu seiner Ehre, freue dich aber dennoch nicht darüber, denn was ist irdisches Wissen oft anderes als gelehrte Unwissenheit? Freue dich vielmehr, dass dein Name in den Himmel geschrieben steht. Wenn du eine Person von Rang bist in der Kirche, so danke Gott, wenn du ihn dadurch verherrlichen kannst. Freue dich aber lieber darüber, dass dein Name in den Himmel angeschrieben steht. Bist du stark und bei guter Gesundheit, so sei dankbar für das Privileg, aber freue dich lieber, weil dein Name im Himmel geschrieben steht. Drehen wir nun diesen inspirierten Text in eine andere Richtung. Wenden wir sie auf etwas anderes an. Wenn du Kummer hast, oder über das Fehlen jeglichen irdischen Gutes trauerst, dann klage nicht so bitter, sondern freue dich, dass dein Name in den Himmeln geschrieben steht. Bist du arm? Sei nicht verzagt, denn dein Name steht im Himmel geschrieben. Du wirst verachtet und dein Name wird als böse verworfen, so freue dich trotzdem, denn dein Name ist dennoch im Himmel geschrieben. Du hast nur wenige Gaben und Fähigkeiten, aber dein Name steht im Himmel geschrieben. Du kannst nicht aufstehen und eine große Menge von Menschen erbauen, aber dein Name steht in den Himmeln geschrieben. Wenn du stirbst, wird dein Weggang nur eine kleine Lücke in den Rängen der Kirche hinterlassen, aber dein Name steht in den Himmeln geschrieben. Was auch immer dir fehlt und was auch immer du leidest, lass dich davon trösten und dich gleichzeitig für den Dienst stärken. Denn die Freude am Herrn ist deine Stärke. Du wirst dich befähigt fühlen, in Gottes Werk voranzukommen, wenn du mutig sagen kannst, mein Name steht in den Himmeln geschrieben. Ich mag ihm wohl gut dienen, der mich so gnädig erlöst hat. Er hat mich unter sein Volk gesetzt. Warum sollte ich also nicht erwarten, dass er bei mir ist, wenn ich seine Aufträge erfülle und versuche, ihm Ruhm zu verschaffen? Mein Name ist im Himmel geschrieben und deshalb werde ich mit aller Kraft für ihn leben und geben und mich hingeben, ja mich selbst hingeben für seinen Namen. Es scheint mir eine so wunderbare moralische und geistliche Kraft in dieser Freude zu liegen, seinen Namen im Himmel geschrieben zu haben, dass ich nicht erklären muss, warum der Erlöser dich dazu ermutigt, in dieser Freude zu schwelgen. Ich will dich ernsthaft dazu einladen, an dieser Freude uneingeschränkt teilzuhaben. Esst das Fette, trinkt das Süße, freut euch, ja freut euch überreichlich, freut euch. Und noch einmal sage ich euch, freut euch, denn eure Namen stehen in den Himmeln geschrieben. Mögest auch du dich tatsächlich baden und laben in dieser Freude. Denke viel darüber nach, was es bedeutet, dass dein Name geschrieben steht in den Himmel. Und wenn du diese Freude heute Abend nicht hast, dann bekehre dich doch zu dem Lamm Gottes, Jesus Christus, das geopfert wurde, damit der Satan aus dem Himmel geworfen wird und du eingehen darfst in das ewige Königreich der Himmel. Nun glaube doch an den Herrn Jesus Christus, den Retter. Möge uns alle diese Freude erfüllen, dass wir beständig, fröhlich, von ganzem Herzen sind, weil wir glauben und wissen, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben stehen. Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, der diese Freude für uns erworben hat. Amen. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, du schenkst uns viele gute Gaben und keine einzige davon, keine einzige deiner Wohltaten wollen wir vergessen, sondern für jede wollen wir dir Dank bringen und dich preisen. Für alles, was wir haben, für alles, was wir können, für alles, was uns gelingt. Herr, egal was es sein mag und besonders auch, wenn wir für dich etwas tun können, Herr, für alles wollen wir dir danken. Denn alles kommt von dir, jede gute Gabe. Wenn uns irgendetwas gelingt, du warst es, der durch uns gewirkt hat. Und für alles sei dir Lob und Preis. Aber Herr, unsere wahre und allergrößte Freude soll sein, dass unsere Namen angeschrieben sind im Himmel. Und sie sind geschrieben mit deinem Blut, das unauslöschlich ist. Und wenn unsere Namen dort angeschrieben sind, so werden sie nie wieder ausradiert werden. Sondern wir sind in Ewigkeit sicher. Wir sind Bürger des Himmels, erkauft durch das Blut des Lammes. Und wir werden eingehen in das Himmelreich. Und ewige Freuden sind unser und ewiges Leben. Herr, welch eine größere Freude könnte es geben über diese größte aller Gnaden. dass unsere Himmel angeschrieben sind, unsere Namen angeschrieben sind im Himmel und du selbst, Herr Jesus, hast sie dort eingeschrieben. Und so beten wir, dass du uns die Freude darüber mehrst, Herr. Dass wenn vielleicht jemand von uns gar nicht so wirklich sich darüber freut, Herr, oder wir es vielleicht schnell wieder vergessen, bitte lass diese Freude unser ganzes Leben bestimmen. Dass wir uns jeden Tag freuen darüber, schon morgens uns daran erinnern und uns freuen und auch in aller Not und in aller Sorge, was auch kommen mag, dass wir uns daran erinnern, dass unsere Namen angeschrieben sind im Himmel und wir Grund zu größter Freude haben. Herr, wenn wir doch so unser Leben leben würden, welch ein Lobgesang wäre es auf unseren Gott, von morgens bis abends, in Freude und in Leid. Herr, bewirke du selbst dies in uns, dass wir mit so einer Freude im Herzen durch dieses Leben gehen. Dass wir, egal wie viele Segnungen wir haben, wir uns darüber am meisten freuen. Und egal wie viel Not und Traurigkeit über uns kommen mag, wir uns dennoch darüber freuen. Denn was sind auch die kurzen Leiden dieser Zeit im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit, in die wir eingehen werden, als Bürger des Himmels. Herr, und dann, wenn wir doch Bürger des Himmels sind, hilf uns, dass wir auch leben als Bürger des Himmels. Nicht nur mit dieser himmlischen Jubelfreude erfüllt, sondern tatsächlich auch im Gehorsam gegenüber dem, der uns eingeschrieben hat in dieses Lebensbuch, der uns angeschrieben hat in den Himmeln mit seinem Blut, dass wir leben für unseren Herrn und Heiland und man erkennen möge, dass wir wahrlich Bürger des Himmels sind. Und dann beten wir, Herr, dass bald der Augenblick kommt, an dem du uns heimholst, an dem wir endlich eingehen dürfen in das Himmelreich. Eingehen in unsere Heimat, dahin, wohin wir wirklich gehören. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns bald zu dir rufen mögest. Sei es, dass wir entschlafen und bei dir sind, denn wir haben Lust, abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. Oder sei es, was uns noch viel lieber wäre, Herr, dass du wiederkommst, so wie wir es gehört haben, in den Wolken, mit deinen Engeln, um endlich dein Reich zu bringen und für alle offenbar zu machen, wer dein ist. Sei gepriesen, Herr, dass du den Satan gestürzt hast und dass er keine Macht mehr über uns hat und auch die Dämonen keine Macht mehr haben über uns, dass der Verkläger der Brüder gestürzt ist. Und wir beten, dass du bald dein Gericht über den Satan und die Dämonen und allen Menschen, die ihnen nachfolgen, doch offenbar machst und zu Ende bringst. Und all die deinen, die du erlöst hast von der Macht des Satans und der Sünde, ein für alle Mal verherrlichst, dass wir leuchten wie die Sonnen im Reich des Vaters. Komme bald, Herr Jesus, wir beten es in deinem Namen. Amen. Amen.